Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute haben wir wieder ein Thema, was sehr emotional ist. Der Abschied von einem geliebten Tier. Ich freue mich total, dass die liebe Michaela sich bereit erklärt hat, zu diesem Thema Rede und Antwort zu stehen, denn sie ist die Autorin des Buches. Ich hoffe, man kann es lesen. Das letzte Stück des Weges. Das ist ein ganz neuer Titel, der jetzt im Kynos Verlag erschienen ist. Ich habe natürlich schon reingeschnuppert und die ein oder andere Träne vergossen. Es ist ein emotionales Thema, aber dieses Thema liegt mir am Herzen. Und deswegen schon mal an dieser Stelle danke für diesen wirklich super guten Titel. Liebe Michaela, jetzt aber erstmal zu dir. Magst du dich unseren Zuschauern bitte einmal vorstellen? Wer bist du, was machst du und warum tust du das, was du tust?
Sehr gerne, Anja, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über dein Interesse an meinem Buch und ja an dem Thema, das uns ja alle irgendwie betrifft als Tierbesitzer. Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin die Michaela Schwestka. Ich bin vom Beruf her so einiges. Also ich bin im Hauptberuf Ärztin, Humanmedizinerin. Ich war ursprünglich Pathologin, bin dann aber vor einigen
Magst du kurz bitte erklären, was eine Pathologin ist?
Ja, eine Pathologin ist vor allen Dingen keine Gerichtsmedizinerin. Das wird oft verwechselt, ja. Also das ist das, was man so aus dem Fernsehen kennt, so CSI und Quincy und so. Also ich hatte seltenst mit Verbrechen zu tun. Also eine Pathologin ist jemand, der sich mit natürlichen Todesfällen befasst, also da auch Obduktionen im Rahmen, das klingt jetzt ein bisschen sachlich, aber im Rahmen der Qualitätssicherung tatsächlich durchführt, ja, plötzlich verstorben, woran lag's, ja. Und das Hauptgeschäft einer Pathologin ist aber tatsächlich die Histologie, also die Gewebeprobenuntersuchung, also alles, was wir so rausgeschnitten bekommen, ja, ob das ein Muttermal ist oder Mandeln, die entnommen werden oder auch natürlich in Tumoroperationen, die großen Präparate, Brustkrebsdiagnostik, alles, das macht alles ein Pathologe und bestimmt damit das Tumorstadium und damit auch die Therapie. Also das war so mein Job, der tatsächlich wie im Fernsehen im Keller stattfindet, was mir dann irgendwann auch nicht mehr so gut gefallen hat, weil ich habe tatsächlich kaum Kontakt mit lebenden Menschen gehabt, ja, und ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch. Ja, und habe dann gewechselt zu einer Healthcare-Agentur in Erlangen, wo ich auch heute noch Teilzeit arbeite als medizinische Redakteurin und ärztliche Beraterin. Habe auch da sehr viel mit onkologischen Themen zu tun, also mit Krebserkrankungen. Ja, und weil ich doch sehr gerne mit Menschen arbeite, habe ich noch eine therapeutische Ausbildung nachgelegt und bin dann in 4,5 Jahren ausbildungssystemische Familientherapeutin geworden. Also das bezieht auch Einzel- und Paartherapie mit ein und habe noch eine Ausbildung als Mediatorin gemacht. Und da arbeite ich jetzt freiberuflich. Die andere Zeit, die ich nicht in meinem Hauptberuf sozusagen bin. Und ja, und in dem Zusammenhang, also man hört schon, ich schreibe sehr gern und sehr viel schon seit vielen Jahren. Und mein Mann und ich, der auch Coach ist, wir haben dann das Coaching-Projekt Mensch-Hund gegründet für Hundebesitzer. Da werden wir später noch ein bisschen was dazu hören. Und ja, aus dem Kontext Schreiben, Hund, Coaching ist tatsächlich dann das Buch entstanden, um das es heute gehen soll.
Das heißt, du bist im Großen und Ganzen, ich sag mal jetzt nicht primär im Hundesektor tätig, sondern tatsächlich du arbeitest mit Menschen, teilweise auch mit Menschen, die wohl einen Hund haben. Wie gesagt, das Projekt werden wir gleich noch ansprechen.
Genau.
Du kommst aus dem Bereich, ich sage das jetzt mal im weitesten Sinne, wo eben der Tod in gewisser Art und Weise allgegenwärtig ist. Was hat dich denn jetzt dazu veranlasst, dieses Buch, über das wir jetzt sprechen, ne, das letzte Stück des Weges, da ist ja schon ganz klar, das letzte Stück wird dann eben nicht mehr 350 Jahre dauern, obwohl jeder Mensch sich das natürlich wünscht und das gilt für jeden Menschen, der mit einem Tier zusammenlebt. Das ist jetzt natürlich nicht nur für Hundefreunde, sondern es geht für jeden Tierfreund, der weiß, alles ist endlich. Was hat dich denn dazu bewogen? Weil man kann ja auch über was Ähnliches schreiben, wenn man das denn möchte.
Ja, also das war tatsächlich ganz interessant, weil das ist so ein Prozess gewesen, in den ich rückblickend so ein bisschen reingerutscht bin. Ja, also ich habe mich nicht hingesetzt und habe gedacht, so, ich schreibe jetzt mal ein Buch über den Tod oder das Sterben eines Hundes, sondern ja, es war tatsächlich zu der Zeit, als die Idee dazu entstanden ist, so, dass in meinem Bekanntenkreis viele ihren Hund verloren haben, also sei es durch einen Unfall oder nach einer langen Krankheit oder auch am Ende eines langen, erfüllten Hundelebens. Und ja, gleichzeitig, komischerweise, hatte ich im Coaching, also im Hundebesitzer-Coaching, einige Klienten, bei denen so das Thema Trauer um den Hund oder auch so Schuldgefühle, also am Tod des Hundes beteiligt oder schuld gewesen zu sein, Scham eben über die Trauer oder für die Trauer über den Tod des Hundes. Das war so, das hat sich so kondensiert und dann hat tatsächlich von außen meine Hundetrainerin mich herangetragen, Mensch, mach doch mal einen Workshop zu dem Thema, das wäre doch eigentlich was. Und dann habe ich ein Workshop-Konzept angefangen auszuarbeiten und habe dazu auch Tierbesitzer interviewt. Und dann wurden das Themen über Themen über Themen, die da reinkamen. Ja, Einschläferung, Palliativmedizin, Bestattung, Gedenken. Wie gesagt, dieses Thema Schuldgefühle, ja, Entscheidungen treffen natürlich, ja, ein Riesenthema, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, das sprengt einen Workshop total, ja, da kann ich gleich 10 Workshops anbieten und habe dann so ein Konzept ausgearbeitet und habe mir gedacht, Mensch, eigentlich, da kannst du auch ein Buch draus machen, ja, und habe es dann an 3 Verlage geschickt und da kam innerhalb von kürzester Zeit, kam vom Kynos Verlag eine positive Rückmeldung, also wo die Frau Rau ihr Interesse bekundet hat und ja, und dann war der Stein ins Rollen gebracht und dann ging es los.
Das heißt, es ist ein Fachbuch. Ich nenne es immer mal gerne Fachbuch, ne? Weil es gibt Hilfestellungen. Also es gibt, so habe ich es zumindest beim Lesen für mich persönlich erfahren, es gibt Hilfestellungen. Es ist niemals der erhobene Zeigefinger, was ich persönlich auch sehr schön finde. Natürlich, jeder Mensch hat seine eigene Meinung, das ist gut so. Darüber braucht man auch nicht zu streiten, denn da gibt es definitiv nichts drüber zu streiten. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung. Wichtig ist, finde ich, für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, jedoch, dass man sich in guten Zeiten bereit mit diesem Thema auseinandersetzt, weil es eben definitiv irgendwann kommt. Und ich für mich kann nur sagen, gut vorbereitet sein bedeutet nicht, dass man nicht trauert, geschockt ist oder irgendwelche Phasen überspringen kann. Darum geht es überhaupt nicht. Nein. Wichtig ist für mich, dass man sich vorbereiten kann, dass man sich Gedankenanstöße ja. holen kann. Du lädst ja auch ein, man muss das Buch tatsächlich nicht von vorne bis hinten durchlesen. Es sind die Kapitel, man kann sich das rauspicken, was für einen relevant ist. Und jetzt kommen wir dazu, weil diese Gliederung, sag ich mal, des Buches basiert ja letzten Endes darauf, so habe ich es jetzt rausgehört, auf deine Befragungen von Hundehaltern und Hundehalterinnen. Was interessiert euch? Was hättet ihr gerne im Coaching? Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist aus dieser Befragung dann dieses Projekt Mensch, Hund entstanden und darüber hinaus dann das Buch. Magst du das Projekt bitte noch mal etwas deutlicher vorstellen? Weil es sind ja alles so unterschiedliche Wege. Die greifen alle ineinander wie ein großes Zahnradwerk, aber es sind unterschiedliche Teile. Magst du dazu bitte noch mal was sagen?
Sehr gerne, ja. Also das Projekt Mensch-Hund gibt es tatsächlich schon länger. Das gab es schon vor dem Buch. Und da war es tatsächlich so, also sowohl mein Mann und ich arbeiten ja therapeutisch mit Klienten. Und da haben wir einfach gemerkt, also es war ganz einfach, es waren mal Leute dabei, die gesagt haben, kann ich mal meinen Hund mitbringen? Ich habe keine Betreuung für den, ja. Und und dann war der Hund dabei und plötzlich war irgendwie alles anders im Coaching, ja. Also ich habe dann
das ist ja so schön, ne? Die Hunde machen die Menschen menschlicher und die Hildegard von Bingen hat ja, glaube ich, es war Hildegard von Bingen gesagt, gib den Menschen einen Hund und die Seele gesund. Wird gesund.
Ja, genau.
Das heißt, du hast es tatsächlich tatsächlich gespürt, dass da ein Unterschied war im
Coaching. Ja, ganz oft. Also tatsächlich auch, wenn mein eigener Hund dabei ist, bei Klienten, die jetzt selber keinen Hund haben, aber was das Projekt Mensch-Hund angeht, war es tatsächlich so, die hatten dann ihren Hund dabei und dann haben wir den halt mit einbezogen, ja, in das Coaching. Und das war so interessant zu sehen, dass es so viel leichter ist, in Bezug auf den Hund über Dinge zu sprechen, die natürlich auch in unserem Leben sonst eine Rolle spielen. Ja, also das ist ja, glaube ich, jeder Hundebesitzer wird bestätigen, wie gut ein Hund uns spiegeln kann, ja, oder wir in Resonanz gehen können mit einem Hund und dass unsere Hunde natürlich auch ganz viele unserer Bedürfnisse befriedigen, ja, oder uns mit Ängsten konfrontieren oder so. Also das, ja, und da haben wir irgendwann, also es ist mehrmals passiert und ich habe dann auch selber ein Hundetraining gemacht mit meinem Hund, weil wir ihn ja auch erst neu bekommen hatten und er schon älter war und so. Und da habe ich auch gemerkt, wie sehr ich selber so mit meinen Mechanismen konfrontiert werde durch diesen Hund, ja, so mein Kontrollbedürfnis, meine Ängste irgendwie und so. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wirklich schade, beziehungsweise mein Mann und ich haben gesagt, dass man das nicht nutzt, ja. Weil also in vielen Hundetrainings, also auch ich bin sehr intensiv im Austausch mit meiner Hundetrainerin, die sagt auch, also der Spruch, naja, eigentlich ist es ja meine Schuld, ne? Also Schuld sei jetzt mal dahingestellt, aber dieses, den eigenen Anteil an der, also vielleicht am problematischen Verhalten oder an der Kommunikationsstörung, also das sehen die meisten Klienten schon. Und das ist halt was wir jetzt mit unserem Projekt bedienen können. Ja, also wir sind explizit keine Hundetrainer. Wir werden auch nicht am Hund arbeiten, aber wir können mit dem Besitzer gucken, was läuft denn da bei dir ab. Ne? Also das ist zum Beispiel gerade nach so Beißvorfällen oder so. Ja, dann ist es ja manchmal so, dass die Besitzer total Angst haben, wieder mit dem Hund loszugehen. Oder es sind so Sachen mit Jagdverhalten tatsächlich auch, dass da halt oft so dieser Kontrollverlust, ne, was ist, wenn der mir wegrennt, was ist, wenn da was passiert und so. Und das sagt ja ganz viel über mich und es ist auch ganz wichtig zu gucken, was ist denn da bei mir los, was kann ich denn bei mir an Themen vielleicht bearbeiten, um mit meinem Hund in eine bessere Kommunikation zu kommen. Ja?
Das heißt, der Hund ist letzten Endes ein Vermittler, der... nennen wir es mal Verhaltensauffälligkeiten des Menschen, weil beim Hund sprechen wir ja auch immer so schön über Verhaltensauffälligkeiten. Niemand kann aus seiner Haut raus, weder der Mensch noch der Hund, aber es ist ja schön, wenn man über den Hund dann versteht, warum bin ich denn so, wie ich bin. Es ist oftmals so in der TGI, tiergestützten Intervention, dass da auch diverse Sachen herauskommen. Und das ist natürlich, das wirst du mir vielleicht sogar bestätigen, es ist auch für den Hund immer schwer, weil er trägt eine Bürde. Das darf man bitte niemals vergessen. Ja? Aber ich finde es natürlich schön und es ist auch ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, du bist nicht als Hundetrainerin tätig. Ich möchte das gerne nochmal betonen. Du arbeitest in dem Fall nicht insofern mit dem Hund, als dass am Hund gearbeitet wird, sondern der Hund ist, ich nenne es jetzt mal, Dolmetscher für gewisse Problematiken des Klienten oder Mandanten oder wie immer man das jetzt in der Therapie nennt. Ich glaube, Klienten nennt man das dann. Das heißt, er ist ein Vermittler zwischen dir als Coach und dem Menschen, zu dem er gehört, und wird praktisch teilweise als Spiegel genommen, als Kommunikator genommen. Wo liegen denn die Probleme des Menschen? Weil es ist natürlich so, wenn ich jetzt beispielsweise ein Problem damit hätte, meinen Hund loszulassen, sollte ich mir schon überlegen, warum habe ich denn das Problem? Es ist sicherlich kein schönes Problem und für die Menschen, die zu dir kommen, ist es gut, dass sie die Hilfe in Anspruch nehmen, weil, ich hoffe, auch das wirst du mir bestätigen, wenn dem Menschen geholfen wird, geht es dem Hund in der Regel dann auch besser, oder?
Definitiv. Also das, ich habe wirklich noch kein Coaching erlebt, wo das nicht, wo sich nicht irgend so ein Knoten gelöst hat, wo man so, also wie gesagt, der Hund ist ja ich habe das in meinem Buch geschrieben, wie durch so ein Brennglas, ja, also das, der macht das einfach so überdeutlich, ja, weil uns ja am Hund auch so viel liegt und weil wir auch mit ihm nicht verbal kommunizieren können, ja.
Da kommt und können wir schon, er antwortet ja. Nur nicht in der Sprache, wie wir unbedingt verstehen, also Hunde verstehen deutlich mehr Wörter, die wir sagen, als dass das wir stimmt. Unbedingt das Gebell, je nachdem wie gut die Beziehung ist, eben verstehen, also gute Hunde, Mamas und Papas wissen, wenn der Hund so und so bellt, ja. Was das ist. Aber es ist eben nicht die Sprache, die wir Menschen
miteinander nutzen. Ja. Und zwischen uns passiert einfach ganz viel auch über Körpersprache und so. Ne? Also das, ja, wie gesagt, da ist meistens ein Aha-Effekt dabei und es zieht sich meistens auch in weitere Kreise als in die Beziehung zum Hund. Also die meisten Menschen kennen diese Thematik auch aus anderen Lebensbereichen, ob das jetzt Arbeits- oder sozialer Kontext ist. Also ja, genau.
Das und das heißt, in unterschiedlichen Sitzungen ist dann vielleicht auch mal die Thematik Krankheit, Abschied, Tod aufgekommen. Und das hat dich dann vielleicht noch mal getriggert, dieses emotionale, schwierige Thema dann aufzugreifen und sozusagen dann in dem Fachbuch zusammenzufassen, weil es ist, vermute ich jetzt, ein Teilaspekt der vielen Aspekte, die du jetzt natürlich mit deinen Klienten im Coaching erfährst, aber es ist ein sehr wichtiger Aspekt, gehe ich doch jetzt mal von aus.
Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich auch einer der Aspekte, wo Leute auch eher bereit sind, sich Hilfe zu holen. Ne? Weil bei diesen anderen Themen, das klingt jetzt für manche dann schon ein bisschen esoterisch, irgendwie sind sie denken, okay, der Hund zum Hundetrainer und ich soll jetzt zum Psychologen, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ja? Also das, das passiert meistens aus einem Hundetraining heraus, wo dann der Impuls vom Hundetrainer oder von der Hundetrainerin kommt und sagt, Mensch, geh doch da mal hin und wir können dann auch zusammenarbeiten. Ne? Also wir können auch mit Hundetrainer zusammen so ein Coaching dann machen praktisch. Aber dieses Trauerthema oder gerade so Schuldgefühle, das ist schon eher was, wo die Menschen dann auch so verzweifelt sind, ja, dass sie auch sagen, ich schaffe das nicht mehr alleine und ich brauche da auch jemanden, der für das Thema Hund empfänglich ist. Ja, weil das habe ich auch schon oft gehört, dass sie, also auch bei Fachleuten so nach dem Motto, ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Also habe ich auch
sie
schon
kommen, gehört, weil sie Probleme haben, dass ihr Hund sterben könnte oder sowas.
Ja, naja, oder dass er gestorben ist, ja. Also ich habe das auch schon gehört von Klienten, die tatsächlich aus Trauergruppen rausgeflogen sind, weil nach dem zweiten Termin rauskam, dass sie von dem Hund sprechen und nicht von ihrem Mann oder ihrer Frau, ja. Also das, ja, kein Kommentar.
Nee, besser ist das, weil sonst würde wahrscheinlich dieses Video zensiert werden, wenn ich jetzt dazu meinen Kommentar abgebe. Das tue ich nicht. Ja. Nichtsdestotrotz ist ja unser Thema Abschied von einem geliebten Haustier. Wie gesagt, heute geht es ausnahmsweise nicht nur um das Thema Hund. Es ist ein großer Teilbereich, aber alles, was in dem Buch geschrieben wird, das ganze Wissen kann man auch auf andere Tiere übertragen. Vielleicht nicht unbedingt immer eins und eins, weil eine Katze sich anders verhält als ein Hund, als ein Pferd, als ein Meerschweinchen, Vögelchen, Fisch oder sonst irgendwas. Und ich hatte mal ein ganz, ganz tolles Thema, auch Abschied und Schuld und überhaupt mit der lieben Dagmar Spillner von der Osterroder Haustierakademie. Und da geht es einfach darum, dass jeder anders trauert und jede Trauer ist real. Das ist erstmal das Wichtige. Man kann auch durchaus trauern, wenn man, weiß ich nicht, sein Lieblingsportemonnaie verloren hat. Ja. Vielleicht sagt der ein oder andere jetzt, hallo, das ist eine Sache. Ja. Ja, aber es steht uns einfach nicht zu, darüber zu urteilen. Punkt. Und jeder, der das möchte, der kann an dieser Stelle abschalten. Also da bin ich auch rigoros. Ja. Kommen wir aber nochmal zu dem eigentlichen Thema zurück. Ich stehe dazu, Leben heißt Lernen und man lernt sehr, sehr viel. Ich habe nie gelernt, die Trauer in Anführungsstrichen so zu bearbeiten, dass sie gar nicht aufkommt, weil es ist auch gar nicht gesund. Man darf trauern, man darf auch so lange trauern, wie man möchte und jeder trauert genau so lange, wie er das braucht und es kommt in Wellen und dann hat man vielleicht mal 5 Jahre lang gar nicht und dann kommt irgendwas, man denkt wieder daran und dann ist das so. Auch völlig normal im Übrigen. Ja. Ich stehe aber auch dazu, es gibt diesen schönen Spruch, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und von daher finde ich es so wichtig, vorbereiten. Mhm. Es wird euch da draußen treffen, es zieht euch den Boden unter den Füßen weg. Punkt. Wenn ein geliebtes Tier stirbt, es zieht einem immer den Boden unter den Füßen weg. Vielleicht länger, vielleicht nicht so lange. Ich finde es nur zielführend, wenn man sagt, ich versuche, mich darauf vorzubereiten. Und das eben möglichst zu einem Zeitpunkt, wo das wahrscheinlich noch gar nicht hochreif ist. Ja? Ja. Und nicht 5 vor 12, weil da habt ihr sowieso nicht die Nerven dafür. Ja. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt mit deinen Klienten in Sachen Lernen, mag ich das vielleicht auch gar nicht nennen, sondern vielleicht eher darauf einlassen, darauf empfänglich sein, wenn du dieses Thema mit denen besprichst. Wenn das also tatsächlich, auch wenn ich dich richtig verstanden habe, der Wunsch von deinem Klienten ist, darüber zu sprechen. Sind die glücklich dann, dass sie darüber sprechen können? Sagen die erstmal, ach nee, eigentlich möchte ich das doch nicht. Gibt es also auch gut Deutsch Berührungsängste? Wie sind da so deine Erfahrungen?
Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das kommt natürlich auch darauf an, ob jetzt jemand explizit kommt, weil er sagt, ich komme über den Tod meines Hundes nicht hinweg. Dann sind die Berührungsängste eher gering, ja, weil dann ist das Thema ja praktisch vom Klienten so eingebracht. Es ist aber, ja, ich würde sagen, fast häufiger so, dass es eher subtil dann erscheint, dieses Thema. Ja, eben auch aus dem, was wir ja alle irgendwie kennen, das ist ein Stück weit wirklich schambesetzt auch, ja, weil man so weiß, dass man in der Gesellschaft jetzt, nicht jetzt unbedingt im Kreise von Hundebesitzern, nicht so viel Verständnis findet für diese Trauer, ja, für den Schmerz, für die Schwierigkeit der Entscheidung, ja, also wie schwer das tatsächlich ist, eine Entscheidung für jemanden zu treffen, der nicht, also oder nur bedingt selber entscheiden kann, wenn wir ihn gut verstehen, ja, also die letztendliche Entscheidung darüber, zum Beispiel jetzt im Extremfall lasse ich mein Tier einschläfern oder gehe ich einen palliativen Weg oder mache ich das jetzt oder warte ich noch, machen wir noch eine OP oder nicht, letztendlich liegt das ja beim Besitzer. Und ja, also du hast es sehr gut formuliert gerade tatsächlich, also dass man das lernen kann, das glaube ich tatsächlich nicht. Das kommt sehr darauf an, was man unter Lernen versteht, ja, aber wenn man was lernt, würde man ja vielleicht ausgehen davon, dass man es dann kann, ja, und was heißt dann können? Also ich schüttel mich einmal kurz und es macht mir nichts mehr, also das wird so nicht sein, ja, aber ich glaube, was man tatsächlich lernen kann, ist sich selbst besser kennen, also in einem Coaching, oder das ist auch was, wo ich tatsächlich in meinem Buch sehr viel Wert drauf gelegt habe, also es sind ja ganz viele Selbstreflexionsfragen drin, also es ist ja Coaching angehauchtes Buch, ja, im Sinne von Selbstcoaching, einfach um mich persönlich in meinem ganz individuellen Fall mit meinem einzigartigen Hund kennenzulernen, was brauche ich, ja, wie geht es mir, was ist mir wichtig, und ich weise auch immer wieder darauf hin, dass man nochmal so einen Gegencheck machen soll, was habe ich so internalisiert, sage ich mal, an, das gehört sich so oder das macht man so, was kommt da von außen an Erwartungen, ja, was ist aber wirklich mein eigenes Inneres, was ich brauche, was ich will. Und ich glaube, das ist extrem wichtig zu gucken, wer bin ich eigentlich, wenn ich traue, ja, wer bin ich, wenn ich Entscheidungen treffe und diesen, also sich, und das hast du vorhin auch schon gesagt, sich da immer wieder drauf einzulassen, das ist tatsächlich was, was man lernen kann, ja. Also ich habe so ein Zitat in meinem Buch, das heißt, was ist, darf sein. Und das klingt so banal, aber es ist für mich tatsächlich mein Lebensmotto, ja, weil es so wahnsinnig schwer ist, Dinge anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt so und es darf auch so sein. Mein Hund wird sterben, ja. Also das ist heute schon so, dass mein Hund sterben wird. Das ist in dem Moment, wo du ihn dir holst, so, dass er sterben wird. Und in dem Prozess, ja, da habe ich auch ja einige Kapitel dazu, da kommen auch Gefühle auf, wie manchmal, dass ich mich ekel, dass ich wütend bin, dass ich mir denke, mein Gott, hoffentlich ist es jetzt bald vorbei, ich halte es nicht mehr aus, ja. Auch solche Gefühle, die gehören auch zu dem Prozess, ja. Und das sowas halt zulassen zu können, sich da bewusster zu werden, das kann man tatsächlich lernen. Also das kann man üben. Und
das heißt auch, also für mich, ich, wie gesagt, ich kann ja nur für mich sprechen, wenn ich mich mit einem erstmal mir unbekannten Thema auseinandersetze, hilft es mir, weil es mir in gewisser Art und Weise die Angst nimmt. Ich nehme diesem Thema die Macht über mich, weil ich mich damit auseinandersetze. Das bedeutet nicht, dass ich das Thema hinterher schön finde und jeden Tag darüber sprechen möchte. Nein. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. Aber dieses große Thema, der Tod, hat zumindest für mich, wenn ich mich damit auseinandersetze, ein wenig an Schrecken verloren. Es ist so, das ist unausweichlich. Aus dem Leben kommen wir niemals lebend raus. Das gilt für alle Lebewesen. Ja. Und jeder geht damit anders um. Und ich meine, es ist sogar im Kynos Verlag erschienen, der Titel, der heißt, es ist doch nur ein Hund.
Ja.
Das Buch ist schon sehr, sehr alt. Habe ich auch natürlich. Und da geht es genau um die Thematik, die du angesprochen hast. Mein Hund ist für mich nicht nur ein Hund. Punkt. Ja, das ist Familie, das ist mein Schätzeken, das ist mein Pöppi, das ist meine Netti. Manchmal ist es auch mein, du kannst aber mich heute mal nerven. Oder auch, was du sagtest, habe ich ja gerade eingangs, als wir uns kurz unterhalten haben, gesagt, schön, zwei Hunde mit Durchfall bedeutet die Nacht fünfmal raus. Glaub mir, gut gelaunt war ich auch nicht. Ja, ja. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil wir haben keine Kinder mit zwei Beinen, wir haben halt nur Kinder mit vier Beinen. Ich behaupte aber auch, dass Leute, die Kinder mit zwei Beinen haben, die dann, weiß ich nicht, Koliken haben oder sonst was, was den armen Kleinen wehtut, auch an die Grenzen der Belastbarkeit kommen. Natürlich. Wer mit einem kranken Hund zusammenlebt, der Pöppi ist Epileptiker, schwerer Epileptiker, weiß, wovon ich spreche. Ich habe viele sehr, sehr kranke Hunde gehabt, begleitet und ich habe mich wirklich bis zum Letzten für diese Hunde aufgeopfert ist das falsche Wort, aber ich war für sie da in Wohl und Weh. Und das Weh ist dann einfach das, was du auch schon sagtest. Teilweise habe ich dann nur gedacht, oh Herrgott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe da gesessen. Ich habe bitterliche Tränen geweint, weil es eine extremste nervliche Belastung ist, wenn du weißt, dem Hund geht es jetzt gerade in dem Moment nicht gut. Ja, aber wenn es am nächsten Tag schön war, dann war ich glücklich und natürlich habe ich meinen Hund lieb. Auch wenn er mir zum 195. Mal in die Bude scheißt oder kotzt auf gut Deutsch, dann mache ich das weg. Er macht es ja nicht, weil er das witzig findet. Ja? Und das ist auch etwas, was ich finde, was die Zuschauer vielleicht auch noch mal so überlegen. Viele trauen sich dann gar nicht, diesen oh, ich kann jetzt gerade nicht mehr Gedanken zuzulassen. Und das ist so wichtig. Das ist menschlich. Es ist menschlich. Man kommt an den Rand der Belastbarkeit. Und es ist eine Sache, man muss es selber spüren, in sich hineinspüren. Aber ich finde es einfach auch so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich ja so froh, dass du dich dafür bereit erklärt hast für dieses Interview. Wie ist denn deine Erfahrung, wenn dieses Coaching läuft? Das ist ja nicht nur einmal, hallo Michaela, hier bin ich und nach 45 Minuten ist der Drops gelutscht, das wäre ja mal schön. Aber wie ist denn, das Ganze ist ja ein Prozess, diese erstmal die Hilfe annehmen können, kann auch nicht jeder, das zu lernen und dann sich tatsächlich bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wie ist da so deine Erfahrung? Kann man das überhaupt in einen Zeitrahmen setzen oder sagst du, Anja, das ist tatsächlich von Klient zu Klient unterschiedlich?
Ja, letzteres tatsächlich. Also ich habe eine Klientin, die begleite ich jetzt seit 1,5 Jahren, die trauert um ihren Hund nach wie vor. Sie hat inzwischen 3 neue Hunde, aber es ist immer noch dieses Thema Abschied von ihrem Seelenhund, ja, und das heißt auch nichts, dass sich da nichts tut oder so, ja, also dass wir auf der Stelle treten, aber es ist einfach so ein langer Prozess und sie wünscht sich dafür eben die Begleitung und manchmal ist es so, dass, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, so habe ich es auch in meinem Buch beschrieben, dass es halt Wellen sind, ja, das ist so, dass man das Gefühl hat, man hat sich jetzt stabilisiert und dann zieht es einem wieder den Boden unter den Füßen weg. Und häufig ist es so, dass die Wellen dann so flacher werden, ja, dass man so, dass es einen nicht mehr ganz so komplett zerlegt. Aber da ist es einfach auch total gut, eine Begleitung zu haben. Also das ist auch was in meinem Buch. Ich habe so dieses Thema, auch wann sollte man sich Hilfe holen? Und das sind gerade so Themen wie nicht bewältigbare Trauer, Scham, Schuld, ja, wo es einfach total gut ist, wenn du jemanden hast, der mit dir daran arbeitet und auch diese kleinen Schritte unterstützt. Und ja, und dann gibt es auch Coachings, die sind, da geht es dann wirklich drum. Also mein Hund, der hat einen Tumor. Ich muss jetzt entscheiden, mache ich eine Palliativbegleitung oder lassen wir ihn einschläfern, sollen wir ihn noch operieren lassen? Ja, da geht es einfach um eine Entscheidungsfindung und das kann tatsächlich mal mit 2, 3 Coachings oder so sein, dass ich halt mit demjenigen daran arbeite, ne, was ich jetzt in meinem Buch praktisch auch mache. Was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Was glaubst du? Was braucht dein Hund? Ja? Wie kommuniziert ihr miteinander? Wie spürst du? Wie kann er dir sagen, was er gerade braucht? Und so, also, dass man das so ein bisschen rausarbeitet und das genügt dann manchmal, um zu sagen, okay, jetzt habe ich für mich so eine Haltung entwickelt, ich habe da jetzt eine Meinung dazu, ich kann da jetzt eine Entscheidung treffen. Das passiert
auch. Und das heißt, in dem Fall bist du ja sozusagen eine professionelle Begleiterin, ein professioneller Coach, ausgebildet in dem Bereich. Könnten denn auch Familienmitglieder oder Freunde, die eben nicht sagen, naja, wenn der tot ist, geh ins Tierheim, hol dir einen neuen, so welche brauchen wir nicht unbedingt, aber könnten das vielleicht auch Freunde sein oder wie könnte denn die Familie oder wie könnte der Freundeskreis denn so jemanden unterstützen? Oftmals sind, ich habe mal gehört, Ratschläge sind auch eine Form von Schläge. Ja. Wenn, also, weil das Problem ist ja, das andere Ende der Leitung sozusagen ist ja dann auch erstmal ein wenig betroffen und dann weiß man vielleicht auch gar nicht, was soll ich denn jetzt sagen, was ist denn jetzt richtig? Kann ich denn trotzdem eine Freundin anrufen und sagen, so, ne, ich muss jetzt mal über meinen Hund sprechen und wenn jetzt diese Freundin, die da angerufen wird oder die Freundin, die vielleicht sogar anruft, kann die denn trotzdem helfen, auch wenn sie eben nicht als professioneller Coach arbeitet?
Ja. Also ich sage jetzt mal...
3 Sätze mehr wären schön, Liebes.
Ja, mache ich. Also das ist so mein Disclaimer eigentlich vor jedem Satz. Es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Ja, es kommt natürlich auf die Situation an, auf die Freundschaft, auf die Freundin, auf die Familie. Aber einen zentralen Satz, den ich dazu sagen kann, ist, was immer gut ist, ist, einen Satz, hinter dem man einen Punkt machen könnte, ja. Also selbst wenn es so ein harter Satz ist wie, das war doch nur ein Hund, dahinter ein Fragezeichen zu setzen, ja. War es nur ein Hund zum Beispiel, was ein echt...
Das heißt, den Satz, den Aussagesatz in eine Frage umformulieren, ja, sozusagen. Ja. Das ist doch nur ein Hund, wäre dann, war es wirklich nur ein Hund?
Ja, genau. Also das, und das geht ja mit anderen Sätzen viel einfacher, ne? Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber das ist das, was den Raum öffnet, ja. Wenn ich jemanden begleiten möchte und sage, was brauchst du denn gerade? Wie fühlst du dich? Ja? Wie fühlt sich das an? Was sind deine Gedanken dazu? Was kann ich konkret für dich tun? Ja? Natürlich auch Angebote machen, wie wenn du jetzt da den ganzen Tag bei deinem Hund in der Klinik bist zum Beispiel oder so, soll ich was zum Essen kochen? Soll ich deine Kinder von der Schule abholen oder sowas? Konkrete Angebote. Aber das Öffnendste, wie gesagt, ist immer eine Frage, ja, weil das ist gerade, wenn wir mit Trauer konfrontiert sind oder mit Tod, dann ist es ja oft so, dass wir so, oh Gott, was sage ich denn jetzt und was mache ich denn jetzt? Ne? Das ist uns ja oft selber unangenehm, wollte ich sagen.
Deutsche Fehlleistung.
Ja, genau. Was zum Beispiel auch zu solchen Sätzen führt, wie das war doch nur ein Hund, ja. Also das sagt, glaube ich, über den, der es sagt, sehr viel aus, ja. Und da ist es wirklich gut, immer wieder sich zu sagen, aber ich möchte ja helfen. Also es ist wichtig für mich zu erfahren, was der andere braucht, ja. Und jetzt nicht da in blinden Aktionismus zu verfallen, weil manche Menschen wollen in den Arm genommen werden, manche Menschen möchten nicht drüber reden, andere, wie gesagt, brauchen vielleicht praktische Unterstützung. Ja, soll ich mitkommen, wenn ihr zum Tierarzt fahrt, ja? So.
Und das kann man aber alles in einem Gespräch klären. Und ich denke, hilfreich ist es auch für den oder diejenige, die wahrscheinlich in näherer Zukunft um das geliebte Tier trauern wird, zu wissen, ich habe Freunde, ich habe Familie und wenn ich möchte, sind die für mich da. Ja, ja, also man kann vielleicht auch, wie gesagt, die andere Seite des Telefons, den Hörer aushängen und auch aktiv sagen, wenn du etwas brauchst, ich bin für dich da. Ja. Dieses Wissen, ich bin damit nicht alleine. Und du hattest es auch nochmal gesagt, also jemand, der sagt, naja, das ist ja nur ein Hund, der muss für mich in der Situation nicht da sein. Und ich möchte auch in dieser Situation nicht zu diesem Menschen Kontakt haben. Aber es gibt viele andere. Und vielleicht hilft es ein bisschen, so fair der anderen Leitung gegenüber zu sein, dass man sagt, die wissen in dem Moment vielleicht auch nicht, wie sie mir aktiv helfen können. Und manche Dinge, die dann gesagt werden, kommen, weil Klischeedenken da ist, weil wir es doch so gelernt haben, weil wir in einem speziellen Kulturkreis groß geworden sind, etc. pp. Letzten Endes aber vielleicht auch der eigenen Hilflosigkeit geschuldet sind, dem Trauernden jetzt aktuell richtig zu helfen. Wichtig ist nur, sie wollten helfen und sie sind da für jemanden, richtig?
Ja.
Und wie siehst du das? Ich meine, ich sage mal, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, das Gegenteil von Tod ist Leben, aber eigentlich denke ich das schon. Ist denn die Beschäftigung mit dem Tod, mit dem Abschied nehmen, vielleicht sogar hilfreich dafür, dass hier und jetzt und heute, also das Leben, mehr Wert zu schätzen? Ich mag jetzt nicht genießen sagen, weil wenn ein Tier krank ist, ist das Genießen immer so eine Sache, aber vielleicht wertschätzen und sagen, jetzt ist es noch da, ich weiß nicht, wie lange es noch da ist, mein geliebtes Tier, aber wir leben im Hier und jetzt geht es uns gut. Könnte das dafür auch hilfreich sein?
Also für mich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch wieder was ganz Individuelles. Ne? Manche Menschen haben so viel Angst vorm Tod. Also die können ja auch oft verstorbene Angehörige nicht anschauen oder so, ne? Oder überhaupt sich mit dem Thema Tod befassen, weil es ihnen so viel Angst macht. Aber ich persönlich glaube, und da habe ich tatsächlich sehr viel aus meiner Zeit in der Patho mitgenommen, ja, dass das ein großes Geschenk ist, uns mit dem Tod zu beschäftigen. Also wie du schon sagst, ich glaube, es schärft das Bewusstsein für das, was gerade ist. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn wir nicht wüssten, dass wir irgendwann sterben werden, also dass alles endlich ist, ja, dann
ist mir den Moment vielleicht gar nicht so zu schätzen, oder?
Mhm. Ja, dann ist es ja auch, ich meine, dann könnte es ja immer so weitergehen, ja, also wenn...
Naja, dann ist das Leben kein Geschenk mehr in dem Sinne, sondern es ist ja zeitlich begrenzt und wenn man sich vielleicht damit auseinandersetzt, wenn man das denn möchte, vielleicht hat man dann auch einen anderen Blick auf das Hier und Jetzt und auf das Leben und weiß das eben vielleicht mehr wertzuschätzen. Es ist jetzt nur ein Gedankenbeispiel, aber ja, Interviews sollen ja auch zum Nachdenken anregen.
Also für mich war es auf jeden Fall so damals, muss ich ehrlich sagen, weil also selbst wenn ich jetzt keine Leiche obduziert habe, ja, ich habe ja oft schwere oder tödliche Krankheiten diagnostiziert, ja, also ich war damals ja noch sehr jung und das war schon, also das hatte ich ein bisschen auch unterschätzt, was das mit einem macht, ne? Weil ich habe natürlich dann auch die Angehörigen erlebt. Ich habe selber ja nicht die Diagnosen überbracht jetzt, aber bei den Verstorbenen, da habe ich die Angehörigen dann schon erlebt zum Teil, die ja auch nochmal gekommen sind zum Abschied nehmen. Aber ich wusste halt, dass ich so, ja, so fatale Diagnosen auch rausschicke. Ja? Und für mich war das ein sehr wertvoller Prozess. Also es war auch hart tatsächlich, weil ich eben noch so jung war und gerade in mein Berufsleben eingestiegen bin und es war alles so auf Leben ausgerichtet, aber der Inhalt meiner Arbeit war der Tod und die Vergänglichkeit und die Endlichkeit. Und also ich fand es extrem wertvoll, auch so dieses zu sehen, also auch die Gesichter zum Beispiel der Toten zu sehen, ja, die wirklich immer entspannt waren. Also ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber so dieses, also am Ende scheint dann doch so eine Zufriedenheit da gewesen zu sein, so ein Loslassen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, wir halten uns ja oft so krampfhaft an Dingen fest und also auch wenn man manchmal überlegt, an was man sich krampfhaft festhält, ja, und wenn man dann so sich mit dem Tod beschäftigt und dann auch weiß, da kann ich das alles gar nicht mitnehmen, da spielt es dann auch keine Rolle mehr, wie viel Geld ich hatte, ja, da spielt vielleicht die Rolle, wer am Schluss an meinem Bett sitzt, ja, oder so, also das verändert den Fokus einfach auch auf die Dinge. Und für mich ist es tatsächlich auch ein schöner Gedanke zu wissen, dass das uns alle vereint, ja, also jeder und alles stirbt. Das ist, ob Pflanze,
in dem Moment
ob
sind wir alle gleich. In dem genau. Moment sind wir alle gleich. Dann sind wir nämlich alle gleich tot. Das heißt, ja, es genau. gibt keine Unterschiede mehr zwischen ja. den einzelnen Leichnamen. Ja. Punkt. Also das ist, es ist echt ein heikles Thema, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich finde es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und das bringt mich jetzt nämlich auch zu der nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob du dieses Posting bei Facebook, habe ich es glaube ich mal gesehen, da geht es darum, dass viele Besitzer ihr Tier letzten Endes zur Euthanasie beim Tierarzt abgeben und nicht dabei sein möchten. Lassen wir das mal eine Sekunde so wirken. Wie stehst du zu diesem Thema? Ich weiß ehrlich, du siehst, ich eier hier echt rum, ja. Aber dieses, der Hund hat jetzt 12 Jahre, 14 Jahre, 16 Jahre sein Leben mit mir geteilt. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, aber er war immer für mich da. Und in diesem letzten Augenblick gebe ich diesen Hund ab. Ich bin davon überzeugt, das ist jetzt reine Spekulation, aber ich bin davon überzeugt, der Hund weiß, dass der diese Praxis nicht mehr lebend verlässt, wenn es denn beim Tierarzt passiert, denn zu Hause ist das ja was ganz anderes. Da ist man dabei, der Tierarzt kommt ja nach Hause. Wie stehst du dazu, wenn ein Klient zu dir sagt, Michaela, bei aller Liebe, ich habe mich jetzt mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Ich habe unterschiedliche Aspekte kennengelernt. Ich habe Strategien an die Hand gegeben bekommen, wie ich mit diesem Thema umzugehen habe. Und trotzdem werde ich meinen Hund, wenn es soweit ist, dem Tierarzt geben und sagen, ich bin dann mal weg. Wie ist deine Meinung dazu? Wie stehst du dazu? Versuchst du dem Klienten dann vielleicht zu vermitteln, du, dein Hund war die ganze Zeit an deiner Seite, vielleicht wäre es doch für ihn schön, wenn du dabei wärst? Oder sagst du, es ist deine Entscheidung, ich kann dir da nicht raten, wie du zu fühlen hast, sowieso nicht, aber welche Entscheidung du zu treffen hast. Es ist ein super, super, super schwieriges Thema und wahrscheinlich werden manche nachher den Bildschirm nehmen und machen, sollen sie es tun, aber ich möchte diese Frage trotzdem gerne stellen.
Also, da kann ich dir zwei Antworten darauf geben. Also das eine ist, du hast ja ganz am Anfang gefragt, wie stehe ich dazu? Also für mich ist es total klar, dass ich bis zum Schluss dabei bleibe. Das habe ich bisher immer getan und für mich war es persönlich wichtig, dabei zu sein, also auch für meinen eigenen Trauerprozess tatsächlich, ja, abgesehen davon, dass es für mich selbstverständlich war, dass ich mein Tier bis zum Schluss begleite, aber wie gesagt, auch für mich war es wichtig, das Sterben zu erleben, den Tod zu begreifen, ja, auch indem ich das Tier dann im Arm noch hatte und gemerkt habe, wie sich der Körper verändert und wie sich das Gesicht verändert und so, das war für mich persönlich sehr wichtig. In einem Coaching geht es ausschließlich um den Klienten. Also ich bin jemand, der ihn begleitet dabei, seine, sag jetzt mal ein bisschen lapidar, seine Gedanken und Gefühle zu sortieren, ja. Und wenn jemand jetzt das sagen würde, dann würde ich nicht versuchen, ihn umzustimmen, aber ich würde versuchen, mit ihm herauszuarbeiten, was sind die Hintergründe? Warum kannst du nicht dabei sein? Warum möchtest du nicht dabei sein? Gibt es da vielleicht, also das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen, aber es gibt mit Sicherheit einen inneren Konflikt, ja, sonst würde dieser Satz gar nicht zustande kommen, ich möchte trotzdem nicht dabei sein, ja, also natürlich gibt es einen in dem Klienten, der sagt, natürlich bleibe ich dabei, das ist ja wohl selbstverständlich, aber es gibt jemand anders, der sagt, ich kann das nicht oder ich will das nicht, was auch immer, und daran würde ich mit dem Klienten arbeiten und würde sagen, was sagt denn der Teil, der dabei sein möchte? Welche Bedürfnisse befriedigt der, ja? Und was bräuchte der, damit er dabei sein könnte?
Daran ja, das heißt also, es ist ein tatsächlich zweischneidiges Schwert. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, es ist, sagen wir, wie es ist, wir fällen das Todesurteil. Punkt. Es ist nichts anderes. Wir nehmen zwar nicht aktiv dem Tier das Leben, denn die Euthanasie wird natürlich vom Tierarzt letzten Endes vollzogen, aber wir sind der Scharfrichter. Wir sind nicht der Henker, wir sind der Scharfrichter, und das ist eine Entscheidung, die definitiv, so sie einmal eingeleitet wurde, nicht mehr revidiert werden kann. Und das ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Es ist auch nicht schön, wenn das Tier tot vor einem zusammenbricht. Das ist auch nicht schön. Aber in dem Fall hat man diese Entscheidung nicht aktiv getroffen. Es ist tatsächlich was anderes. Ich könnte jetzt nur spekulieren, ich darf mal spekulieren, dass man vielleicht Schuldgefühle hat oder dass man, weiß ich nicht, denkt, ich habe nicht genug getan, ist auch wieder ein Schuldgefühl. Also dass da natürlich ganz viele Sachen in diesem Menschen gegeneinander kämpfen, nenne ich das jetzt mal, wirklich ein innerer Kampf ausgeführt wird, der vielleicht letzten Endes dann eben dazu führt, dass der Klient sagt, ich verstehe das alles hier oben geistig, aber emotional kann ich es nicht. Ja, ich stehe dazu, das ist für das Tier scheiße, Punkt. Scheiße, Punkt. Ja, ich kann es gar nicht oft genug betonen, aber wir sind alle nur Menschen und wir haben dann auch wieder nicht das Recht darüber zu urteilen. Und ich hoffe natürlich, dass viele Leute sagen, ich weiß nicht, ich trinke eine heiße Schokolade mit Honig, die fährt mich runter, oder ich nehme, es gibt ja diese Rescue-Tropfen, die nehme ich dann, also irgendwie, ich schaffe das irgendwie, ich frage eine Freundin, ob sie mich begleiten kann. Du hattest ja gesagt, man darf Hilfe in Anspruch nehmen. Aber das würde natürlich auch jetzt hier den Rahmen des Interviews sprengen. Nichtsdestotrotz, wir als Außenstehende haben nicht das Recht, darüber ein Urteil zu fällen. Ich finde es nur sehr gut, dass du auch sagst, ja, die Tiere wissen, worum es da geht. Und die Tiere möchten nicht alleine bleiben. Das lag mir jetzt persönlich nochmal am Herzen, nicht, dass jemand sagt, ja, die Anja ist ja sowieso die verrückte Hundetante und überhaupt, sondern nein, es ist de facto so, richtig?
Also ja, das ist meine Meinung, und ich habe ja auch wirklich mit vielen Tierärzten gesprochen, ne? Und die sehen das schon auch so.
Also der Tierarzt selber, also du hast mit Tierärzten gesprochen über das Thema Euthanasie Magst du da bitte noch mal drauf eingehen? Das wäre super. Ja.
Also das ist natürlich auch individuell unterschiedlich, aber die Tierärzte haben schon auch gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass das Tier das spürt und dass es natürlich der Idealfall ist, dass der Besitzer bis zum Schluss dabei bleibt. Allerdings, also ich habe diesen Facebook-Post auch mal gesehen, das waren, glaube ich, 70% oder so, also eine ganz hohe, weiß nicht, ob wir den gleichen meinen. Und das kann ich tatsächlich überhaupt nicht bestätigen. Also die Tierärzte, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, es ist der absolute Ausnahmefall, dass jemand sein Tier an der Tür abgibt. Manche Tierärzte machen das auch gar nicht mit. Also die und ein relativ häufiger Fall, aber also der häufigste Fall ist laut deren Aussage tatsächlich, dass jemand bis zum Schluss dabei bleibt. Und der zweithäufigste ist der, dass jemand bis zur Narkose dabei bleibt. Und dann
das heißt, das Tier schläft in dem Moment.
Genau, das Tier schläft in den Armen des Besitzers ein. dann wird ja eben die tödliche Injektion gesetzt. Das wird ja manchmal auch direkt ins Herz oder in den Bauchraum gegeben. Da wollen die Besitzer nicht dabei sein, manche. Also wenn das auch so besprochen ist, wie das gemacht wird. Und dann gehen die raus und gehen aber danach wieder zu ihrem toten Tier und nehmen Abschied und nehmen es dann ja auch vielleicht mit oder das wird dann vom Bestatter abgeholt oder so. Aber das scheint wirklich die Ausnahme zu sein. Dass das.
Also die Ausnahme ist, dass das Tier, was zur Euthanasie zum Tierarzt kommt, an der Tür abgegeben wird, ja, mit den Worten, hier, bitteschön, ja, geht nicht mehr, bitte schläfern Sie es ein. Okay.
Ja.
Okay, da bin ich sehr beruhigt, weil, ja, ich meine auch, dass ich das anders verstanden hätte, dass der Großteil der Leute das so tut. Und deswegen musste, ja, ich auch ein bisschen den Kopf schütteln und denken, das glaube ich jetzt eher nicht. Es ist immer schlimm, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber dann bin ich ja doch beruhigt, dass du sagst, nee, nee, also das ist ein minimaler Prozentsatz. Das war halt nur etwas, was mir jetzt, ja, persönlich noch am, ja, Herzen lag. Und auch das Thema Schuld wird hier ja auch noch besprochen. Also wie gesagt, es ist tatsächlich ein Fachbuch, was man, ja, wo man sich die, man kann es natürlich von vorne bis hinten lesen. Ich habe es von vorne bis hinten gelesen, habe aber dabei festgestellt, man kann sich wirklich die Sachen, die für einen selber wichtig sind, herauspicken. Und das Schöne hierbei ist, wenn man zu viel weinen muss, kann man es auch zur Seite legen und einen Tee trinken und dann wieder zur Hand nehmen. Es, mhm, ist keine leichte Kost. Es ist wichtig, nein, es ist überhaupt keine Frage. Es ist wichtig und es wird jeden betreffen. Aber es ist halt das Schöne daran, dass man muss nicht so innerhalb von 2 Tagen durchgearbeitet, mit 3-farbig markiert und überhaupt, darum geht es nicht. Es ist eine Hilfestellung, wie du schon sagtest, es ist ein Self-Coaching, nenne ich das jetzt mal. Kommen wir jetzt aber nochmal zum Coaching zu dir zurück. Das heißt, die Leute finden das Buch, lesen das Buch und erkennen, sich helfen lassen wollen, bedeutet ja erstmal erkennen, dass man Hilfe möchte. Wo finden die dich? Wie würde das denn dann ablaufen? Weil nochmal ganz wichtig, du bist nicht als Hundetrainerin tätig, sondern du bist als Menschencoach, nenne ich das jetzt mal, tätig. Ja. Wie würde denn der Kontakt zu dir dann ablaufen?
Also meine Kontaktdaten, die stehen hinten im Buch drin.
Man und würde, auch unten auf deiner Videoseite.
Genau, genau. Und da kann man mich ganz einfach telefonisch oder per E-Mail oder auch mein Mann eben, wie gesagt, wir machen das ja zusammen, kontaktieren. Und dann kommt es natürlich darauf an, wo man wohnt, ja. So, also wenn man hier in der Nähe bei uns, so um Nürnberg, Erlangen, Bamberg lebt, dann können wir uns persönlich treffen. Das ist natürlich immer das Schönste, ja, das muss man sagen. Ich habe aber inzwischen dank Corona auch sehr gute Erfahrungen mit Videokonferenzen. Also das ist auch was wir sehr gut online machen können. Also ich habe.
Entschuldigung, dass ich einmal kurz noch zwischengrätsche. Es gibt, also nur, dass ich das jetzt richtig zusammenbringe. Es gibt natürlich die persönlichen Coachings. Besteht da auch die Möglichkeit einer diese, du hattest ganz am Anfang mal diese Selbsthilfegruppen erwähnt, gibt es diese Variante auch, wenn jemand sagt, ach nee, ich möchte mich erstmal so dazusetzen, es gibt Berührungsängste, es gibt, jeder Jack tickt anders, gibt es diese Möglichkeit auch, weil wenn man direkt vis-à-vis ist, das ist ja schon so für manche vielleicht so, ja, dass man sagt, okay, wir treffen uns mit 3, 4 Menschen und dieser Austausch untereinander ist ja vielleicht auch nochmal ein anderer und du bist sozusagen als Mediator oben drüber, leitest das Gespräch, gibt Impulse rein, gibt es diese Variante auch?
Also wir machen es bis jetzt nicht. Das war mal angedacht oder ist immer noch angedacht. Wir bieten es bis jetzt nicht an. Es gibt aber in meinem Buch, habe ich 2 Adressen genannt, wo es sowas gibt, Trauergruppen und auch so Sterbebegleitungsgruppen und so. Also das gibt es. Wie gesagt, wir bieten es momentan noch nicht an.
Das heißt, wenn ich aber das Bedürfnis habe, ich brauche Unterstützung, ich wünsche mir Unterstützung, weiß ich auf jeden Fall, dass ich bei dir in guten Pfötchen bin sozusagen, weil
es, ja,
für dich eben nicht nur ein Hund ist, sondern dass du sozusagen die Leute tatsächlich so aufnimmst, wie sie sind. Andere haben wir sowieso nicht, wir müssen sie oder sollten sie so nehmen, wie sie sind und es ist auch niemals verkehrt, um Hilfe zu bitten. Ich sage immer, wenn ich mit Trainerkollegen spreche, Leute, es ist nie verkehrt, kompetente Menschen um Hilfe zu bitten. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen für Stärke. Da bezieht es sich dann halt darum, dass der Hund vielleicht supported werden sollte, wo letzten Endes natürlich immer der Zweibeiner involviert ist. Und bei dir ist es genauso, wenn jemand sagt, ich wünsche mir professionelle Hilfe, dann ist es ein Zeichen von Stärke zu sagen, du Michaela, ich bräuchte da mal Hilfe. Ja. Liebes, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Jetzt kommt immer meine obligatorische Frage, hast du noch etwas, was du auf dem Herzen hast, was du gerne an alle da draußen mitgeben möchtest, sei es nochmal was, dass du was zusammenfassen möchtest, sei es ein Denkanstoß, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, dann bitte, lass es uns wissen.
Also, ja, wir haben eigentlich so vieles angesprochen, ne? Man könnte es jetzt wirklich nochmal so zusammenfassen. Also, ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, sich selber halt ernst zu nehmen mit seinen Gefühlen, ja, mit der Trauer. Für mich ist immer so ein ganz wichtiger Punkt, dieses zu schauen, was kommt von außen und was ist wirklich meins. Ja? Weil ich glaube, gerade bei so Themen, also es gibt ja so Themen, die so ethisch, moralisch und emotional sehr hoch aufgeladen sind. Ja? Da gehört Umweltschutz, Klimaschutz, Tierschutz, Kinderschutz. Ja, also so lauter Dinge, die beschützt werden müssen, das gehört da dazu. Und das kannst du als Hundetrainerin wahrscheinlich auch bestätigen. Man ist ja immer so ganz viel Meinung von außen ausgeliefert. Ja? Es gibt ja, also gerade in den sozialen Medien oder so, du wirst ja zerrissen dort teilweise. Ja? Wenn du ein Geschirr verkaufen möchtest, dann wird dir gesagt, dein Hund sei zu dick, die Krallen seien zu lang, der schaut total traurig. Also ne, da ist sofort diese Bewertung von außen, so ist es richtig und nur so ist es richtig. Und das ist tatsächlich das, was ich ja mit meinem Buch erreichen möchte. Also da geht es wirklich nicht um richtig oder falsch. Da stehen natürlich auch Tipps drin und so, aber ich versuche immer den Fokus darauf zu legen, was brauchst du? Ja? Was ist dein Weg in diesem Dschungel der Meinungen und vor allen Dingen auch im Kontakt mit deinem Tier? Ja? Weil jede Beziehung ist ja individuell. Jeder Mensch ist individuell, jeder ist Tier und die Beziehung zwischen beiden. Also was soll man da für einen allgemeinen Rat geben können? Ja? Und das ist so das, wo ich jeden wirklich ermutigen möchte, zu sagen, ich gehe meinen Weg, der für mich stimmt, damit ich mich währenddessen und hinterher mit meinem Tier, damit wir uns wohlfühlen und das für uns zu einem guten Ende bringen können. Ja? So dass es hinterher, ja, wir einen Trauerprozess beginnen können, ohne dass uns da oder mir da dann so Steine im Weg liegen, ja, die ich im Vorfeld nicht bedacht habe oder wo es an irgendeiner Stelle schiefgelaufen ist, weil ich mich nicht getraut habe, meinem Tierarzt zu widersprechen oder in meinem Druck, den ich aus der Familie gekriegt habe oder so, sondern wirklich zu schauen, was ist mein Weg? Das ist so das, was ich jedem wünschen würde, dass er da den Mut hat dazu. Ja, und was eben auch als Widmung in meinem Buch vorne steht, also allen Menschen, die bereit sind, den Preis der Trauer zu zahlen für den Mut zu lieben, das würde ich uns halt allen wünschen, dass wir uns da nicht entmutigen lassen, obwohl es so weh tut. Ja? So.
Das war ein ganz, ganz tolles, emotionales Schlusswort. Es passte zu unserem Thema. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Wir sprachen heute mit der Autorin Michaela Schweska mit dem Titel des Buches Das letzte Stück des Weges. Ihr da draußen, ich kann euch nur das Buch empfehlen. Wie gesagt, es ist ein Fachbuch. Es ist kein Roman, sondern tatsächlich ein Self-Coaching-Buch, damit es dir da draußen auch ein bisschen besser geht. Das Thema Self-Care, also du bist es wert, dass es dir gut geht. Mit dem Buch bist du garantiert ein gutes Stückchen weiter. Und das hat Michaela ja auch schon gesagt, sie wünscht dir, dass du mit deinem Weg, den du findest, für dich und dein Tier glücklich wirst. Das wünsche ich dir natürlich auch von Herzen. Und für heute sage ich an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, Michaela, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Und dir da draußen wünsche ich noch einen zauberschönen Tag. Bis demnächst.
Danke dir. Tschüss. Tschüss.